Erst einmal danke ich unserem Herrn und Gott für all die Jahre. Ja, die Ehre gebe ich ihm weiter. Und wie auch vorhin in diesem Lied, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und ich übe ab und zu mal vor. Ich beuge mich gerne vor unserem Gott mit meinen Knien und mit meinem äußeren Körper. Und ich danke ihm für all das, was er am Anfang durch diese Gemeinde, damals waren die Räume natürlich nicht so, damals war es ein Haus, kann ich mich erinnern, und daran kann ich auch sehen, wie Gott das alles gesegnet hat hier. Ich danke dem Herrn, dass ich das Wort durch die Arche, den Samen durch die Arche bekommen durfte. Ich danke ihm und ich danke natürlich auch dem Frank, dem damaligen Pastor, der Heidi, die leider nicht anwesend sein kann. Sie wollte auch kommen, die Frau von dem Pastor, dem damaligen. Ja, und ich segne sie. Ich danke auch dem Herrn für ihren Gehorsam in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören, weiß ich nicht. Also ich bin ein bisschen aufgeregt, das seht ihr irgendwie. Ich habe dagegen angekämpft, aber es ist mir egal. Die Ehre gehört unserem Herrn. Ich möchte euch einfach ermutigen, mit dem, was ich jetzt hier sage, nicht etwas Besseres wissend euch rüberbringen oder ich habe das gemacht oder jenes gemacht. Ich kann diese Verse, ich habe das erlebt und jenes. Nein, ich möchte euch einfach in dem Weg, den wir alle gehen und auf den Ziel Jesus Christus, die Herrlichkeit, ermutigen. Ja, der Herr hat mir ein paar Verse gegeben für euch, die ich, also dieses Buch nehme ich, Duran, sehr ernst. Da ist kein Fehler drin, da ist kein Komma, das falsch, am falschen Punkt ist und kein Punkt, das nicht hingehört. Wie unser Jesus sagt, alles wird vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Die werden einfach nicht vergehen, weil er das Wort Gottes ist, des Schöpfers. Und die Gnade und Wahrheit, die uns freispricht durch Jesus Christus, ihm selbst. Markus 16, ab Vers 15 bis 20. Kann das einer mal laut vorlesen für uns? Weil ich mein, ja? Ja, bitte. Amen. Ja, und ich war damals im Jugendhaus, wie ich beim letzten Gespräch, vielleicht können sich ein paar erinnern, ich war im Jugendhaus in Ehingen, damals so ein richtiger Rebell in allen Gangarten, und da stand auf einmal so ein Kopf kleiner ein Mann vor mir. Ich war in den Gedankengängen nur darauf gefasst, irgendwie, was kommt jetzt als nächstes, welchen Streit, welche Schlägerei kann ich anzetteln. Und da steht nun mal ein Mann mit voll dem heutigen Sichtweise, dem Geist Gottes, und sagt einfach mit diesem Finger zu mir: Jesus liebt dich. Okay, wer bist du? Dachte ich, Jesus liebt dich. Ich erwarte jetzt jemand, wirklich, den ich war besessen, ich war wild, ich war verrückt, war ich, wie wortwörtlich verrückt von der Masse war ich irgendwie. Ich musste auffallen, wie ab und zu auch meine Bärbel immer wieder gesagt hat. Bei Bildern kann man sehen, wenn meine Klassenkameraden, heute sitzt auch ein Klassenkamerad von damals auch hier, ist auch anwesend, der Bernd. Alle ganz normal in den Bildern und ich natürlich mit diesem Ding und die Zunge noch so rausgestreckt. Wenn ich das heute so beobachte, ja, der musste sich irgendwie, hey, ich bin auch hier, ein Kind, normal, aber ja, mein Leben hat sich irgendwie anders verlaufen. Ich bin aber Gott dankbar, dass es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist. Ich bin ihm dankbar für jeden einzelnen Schmerz in meinem Leben. Ich bin ihm dankbar für alle Höhen. Ich bin ihm dankbar für alle Tiefen. Ich bin ihm dankbar für jede Heiligkeit in meinem Leben, für jede geheile Situation, für jede auch Sünde, dass ich in allem sein durfte und immer noch darf. Mit all meiner Schwäche, mit all meiner Stärke, ich bin Gott so dankbar. Ich bin ihm so dankbar, dass ich einen Plan, wie auch vorhin in einem Gesang, dass ich oder in einem Gebet von unseren Geschwistern, danke, dass ich sein darf. Ich danke dem Herrn, dass ich sein darf. Und dass ich so liebe Menschen, nicht nur das radikal Schlechte in meinem Leben hatte, sondern auch das radikal Gute, dass die Menschen, die das Gute verkörpert haben, wie Frank, wie viele Lieben von der Arche damals, Heidi, Karin, die Gemeinde in Asch, das ist ja auch ein prägender Punkt in meinem Leben gewesen. Da habe ich zum ersten meine Übergabesgebet gesprochen. Ich kann mich nicht mehr an diesen Ältesten erinnern. Ich wusste eigentlich auch gar nicht mal, was ein Übergabesgebet ist damals. Aber ich weiß nur eins, dass in dem Augenblick, wo ich diese Verse gelesen habe und er es mir nachlesen lassen hat, es ging in mir auf einmal was vor. Es ging, als ob da so eine Macht in mir weggegangen ist. Und die Angst vor dem Neuen, vor dem Ich liebe dich, das kannte ich nicht irgendwie irgendwo. Ja. Und die Frau in der Zeit, die mich in all dieser Zeit begleitet hat, die Bärbel, in der Zeit im Gefängnis, davor bei den Behörden, und nach so vielen Jahren, über 30 Jahren, sitzt sie jetzt auch hier und begleitet mich immer noch hier. Und ich bin Gott einfach dankbar. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was habe ich gesammelt von dem Samen, das damals hier in der Arche bei mir gepflanzt wurde? Es hat eine Periode angefangen in meinem Leben. Angst hatte ich nicht. Angst gab es bei mir irgendwie nicht. War einer schlimm, musste ich noch schlimmer werden. Hat einer geklaut, musste ich das Zehnfache klauen. Hat einer einen umgehauen, ich musste noch drauf sitzen und ihn noch mehr verdroschen. Also Angst kannte ich nicht. Bis dieser Mann, dieser kleine Mann da kam und hat gesagt, Jesus liebt dich. Okay, dachte ich, wie haust du ihn jetzt? Was ist das jetzt? Aber dieses Lächeln, dieses Geist in ihm, das so rübergestrahlt ist. Und dann habe ich zum ersten Mal so gefühlt, okay, was ist das? Ich kann mich nicht bewegen, ich kann mich nicht wehren. Und diese Situation ist, das erste Mal habe ich bei Frank damals gesehen, in dem Jugendhaus in Ehingen war das, diese Angst, konnte ich damals nicht in Worte greifen. Aber Gott ist doch da, Gott ist doch real. Wenn einer in die Mission geht, lässt doch Gott ihn nicht alleine. Er lässt ihn doch nicht ohne Schutzschild, kann ich heute sagen. Damals habe ich das nicht verstanden. Auf jeden Fall, das, was wir vorhin gelesen haben, hat Frank gemacht. Und mein Wunsch war, in den letzten Jahren, ich hatte immer wieder mal, ich bin regelrecht die Apostelgeschichte durchlaufen, die letzten 30 Jahre. Wie man sagt, die Apostelgeschichte kann man einmal lesen und danach kann man sie auch einmal selber durchlaufen. Und die bin ich richtig gelaufen in der Türkei. Aber ich stelle mich trotzdem mal vorher noch ein bisschen vor, für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Türke von Staatsangehörigkeit, bin in Kappadokien in der Türkei geboren. Mit 5, 6 Jahren bin ich nach Deutschland, Ehingen an der Donau gekommen. Bin hier aufgewachsen, bin hier in die Schule gegangen, Grund- und Hauptschule. Die Hauptschule habe ich nicht beendet. Und ein Jahr BVJ habe ich gemacht und dann kam der erste Streit, dann die Durchsetzung mit Fäusten, was natürlich mein Untergang war. Und dann habe ich lange Jahre im Gefängnis verbracht in Deutschland, weil ich vorhatte, einen Menschen damals zu töten. Gott sei Dank ist es weder zur Tat gekommen, noch dergleichen. Gott sei Dank hat mich dann der Herr irgendwie vorher weggezogen und hat mich in so eine Situation gesteckt, wo ich dann auf ihn hören musste. 23 Stunden zu, Bruchsal sagt euch vielleicht was, Hochsicherheitstrakt in Deutschland, da habe ich dann viele Jahre verbracht. Aber die Zeit dort, vor allem die letzten Jahre, ich habe viel gekämpft. Ich habe 5-mal am Tag gebetet, nach meiner Religion, die mir beigebracht wurde, dem Islam, Allah. Und das war meine erste Religion. Den Koran habe ich gelesen, aber nicht mit dem Druck von meinen Eltern, sondern weil ich es selber, weil da war etwas in mir, Gott, ja, dich gibt es. Ich weiß, Allah, dich gibt es, aber zeig mir. Ich bete, ich knie vor dir nieder, bete 5-mal am Tag, aber es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Und wie gesagt, im Gefängnis hatte ich viel Zeit, über viele Sachen zu denken, viele, viele Bücher zu lesen. Das Lesen kam natürlich auch durch wieder die Bibel. Die hat mir die ersten Briefe geschrieben und ich bin kein Mensch, der Briefe weder schreibt noch liest oder Bücher, geschweige denn Bücher lesen. Das war für mich sehr, sehr weit entfernt von meinem Denken her. Bei dem letzten Mal, wo ich hier war, abends, nachdem ich dann hier war, fand ich auf einmal auf meinem Bett bei ihr zu Hause die ganzen Stapeln an Briefe, die ich ihr dann zurückgeschrieben hatte vom Gefängnis aus nach so vielen Jahren. Ja. Bis dann ich die Bibel, der Koran hat mich nicht zufriedengestellt. Das war mir persönlich, ich möchte weder einen Moslem hier angreifen oder einen Mohammedaner oder den Koran, sondern ich rede von mir. Es hat mich nicht erfüllt mit dem, was ich an Gott gebraucht habe. Ich habe gegen eine Wand gesprochen, glaube ich, oder gegen Dach und wieder zurück. Es hat nicht gereicht. Und ich war natürlich sauer und ich war, auch in diesem Knast war ich eines der schlimmsten Häftlinge, wo ich dort ankam. Ich kann es euch mal erzählen, jeden Mittwoch kommen frische Leute, das sind 4 Stockwerke, so. Ich war im 4. Flügel. Am Anfang, wo wir in Brüssel eingekommen sind, haben wir so Klamotten gekriegt, eine Klassklamotten, sind wir durch den Gang gegangen, das war mittwochs. Und oben im 1. Stock, das waren 30 Zellentüren so, 3 Stockwerke mit Netzen und in der Mitte waren so, die Treppen gingen dann hoch. Und dann hat jeder da so gewartet, wenn die neuen Leute kamen und haben dann gesagt, na Frischfleisch, willkommen. So. Aber das hat Duran nicht viel interessiert, weil ich hatte so einen Hass. Ich war so besessen. Ich war so ein Soldat des Teufels in dieser Zeit, dass mir Prominenz von dem Schlechten, das interessiert, hat mich nicht interessiert. Ich habe nur meine Augen aufgehoben, habe sie nur so kurz angeguckt. Ich kann euch sagen, keiner hat mir 2 Sekunden länger in die Augen gucken können, haben sie ihre Augen weggetan. Also so ein schlimmer Mensch bin ich geworden. Bitte schön. Die Bekehrung, es kommt. Das Wort Gottes habe ich gehört im Jugendhaus durch den Frank Rainer Schulz, den Pastor von der Arche damals. Ja, nein, vor dem Gefängnis. Das war vor dem Gefängnis, viele, viele Jahre davor. Und dann, das Wort hatte ich von ihm gehört, hat mir Angst gemacht. Ich bin geflüchtet, ich bin weg. Das war mir unheimlich, dieser Mensch, dieser Frank Rainer. Aber danach ging das dann auch, bitte erinnert mich nachher, wo ich stehen geblieben bin. Was machst du jetzt mit diesem Frank? Die Arche, die haben uns eingeladen, dort irgendwie Kaffee und Kuchen zu halten. Nach einer Zeit, ich hatte auch noch so eine Gang an meiner Seite, die ich einfach einsetzen konnte. So, Leute, was machen wir heute jetzt irgendwie? Ach, heute ist doch Wochenende. Die Arche hat doch so, draußen machen sie doch so Kaffee- und Kuchenzeit. Da gehen wir mal die schön aufmischen, sollen wir die ganzen Tische auf den Kopf hauen. Und das waren meine Gedanken damals. Und dann habe ich die Truppe mitgenommen und sind wir da rein und draußen waren schon die ganzen Leute mit dem Kuchen und Kaffee und dieses, das alles war ja nicht das Ding, aber dieses Freundliche, dieses ins, die gucken dir, als ob sie dir in die Seele gucken, so irgendwie. Und das war für mich so, ich komme ja mit allem klar, komme mir mit den größten Stöcken oder Schwertern oder Pistolen, habe ich keine Angst, aber dieses Gucken, das hat mir Angst gemacht. Aber natürlich konnte ich das nicht zeigen. Und das war das zweite Mal. Und ein paar Mal bin ich noch in die Arche gegangen, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Mal noch, aber wo ich dann, ich bin ja Türke, ich bin damals Moslems, und an der Tür, wenn ich dann zur Arche gekommen bin, am Grokensee war das damals, gegenüber, musste ich erstmal beobachten, dass mich ja keiner so sieht, und dann bin ich hingerannt und an der Klingel habe ich dann gedrückt, und bis da jemand dann, ich weiß die Namen nicht mehr viele, die haben dann aufgemacht und ich gleich wieder. Also so eine Angst oder Kultur haben wir gehabt, wo wir auferzogen worden sind. Ja, und dann hat sich mein Leben ein bisschen dann anders verlaufen. Dann kam die Verlobung, mein Vater hat mich verlobt, war der Meinung, er müsste mich verheiraten. Und das war der Grund, wo ich dann mit meinem Finger an der Straße stand in Deutschland und die ganzen Städte ab. Ich bin einfach geflüchtet von meinem Papa. Ich wollte nicht heiraten. Und zum Schluss hat er mich doch noch erwischt, reingelegt, bin verheiratet. Von der Ehe habe ich einen Sohn, der über 30 Jahre alt ist. Ich war mit ihr 8 Jahre verheiratet, 2 Monate war ich vielleicht insgesamt zusammen. Es war nicht meine Welt. Das ist ein anderes Kapitel, das ist ein anderes, irgendwann vielleicht mal ein Thema, wo ich erzählen kann. Im Knast bin ich reingekommen, ich habe weiterhin gebetet, aber es ist nichts passiert. Aber ich möchte mal kurz überspringen, in der Untersuchungshaft in Memmingen glaube ich, war ich 9 Monate in der Untersuchungshaft. Da habe ich gebetet und gebetet und gebetet, 5-mal am Tag, wie nach dem Koran ich das gelernt habe. Die ganzen Suren habe ich auswendig kennengelernt. Ja, es muss einfach so sein, habe ich gesagt. Und dann am nächsten Tag ist die große Verhandlung und mein Anwalt hat gesagt, 75% kriegst du Freispruch, weil es ist ja nichts passiert. Es ist nur eine Planung da und das war's. 75% Freispruch dran. Okay. Und trotzdem, am frühen Morgen, 2 Rekat habe ich dann gebetet. Zu Allah habe ich dann gebetet, nach dem Islam, habe mich hingekniet, dann mein Gebet verrichtet, das noch oben drauf, ich werde hier freigesprochen. Gehe nach Ulm, glaube ich, ich weiß nicht mehr, war glaube ich in Ulm meine Verhandlung. Die zweite. Ja, die erste war die Jugendstrafe, wo ich dieses 2 Jahre bekommen habe. Ja. Gehe ich dann zur Verhandlung, das hat lange gebraucht. Und dann im Namen des Volkes Urteil ergeht. Wie viel waren das? 8,5 Jahre oder 7,5 Jahre Gefängnis habe ich noch drauf gekriegt. Ein Jahr hatte ich schon weg. Insgesamt hat es 9,5 Jahre Knast. Dachte ich dann, okay, Allah, nicht schlecht. Hätte ich vielleicht nicht beten sollen, 75%, der Anwalt hat eh gesagt, ich kriege Freispruch. Auf jeden Fall, Bruchsal, zurück zu Bruchsal, meine Welt war innen drin so richtig zerstört, kaputt, auf dem Boden. Dann kamen ab und zu auch so freitags so Missionare rein in den Knast. Und nach langer Zeit habe ich dann gehört, die kommen rein, oh, schon wieder diese Missionare. Was machst du jetzt? Da gehst du jetzt hin und stöberst mal ein bisschen auf. Jetzt bist du im Knast, jetzt kann eh nicht viel passieren. Haust sie ein bisschen da in die Ecke oder so. Das waren meine Gedanken damals. Eines Tages bin ich runter, die hatten sich so in so einem Kreis versammelt und dachte ich damals schon, die sind verrückt, die reden mit Gott. Die reden einfach, als ob Gott ihr kranker Blutsbruder ist. Hey, hallo, ja, das kannte ich nicht. Dass man mit Gott redet. Wer bin ich denn, dass ich mit Gott rede? Auf jeden Fall, so habe ich mich gefühlt. Die spinnen doch, habe ich gesagt. Die spinnen alle. Auf jeden Fall, ich bin ja einmal mitgegangen in die Gruppe, habe dann beobachtet, was sie sagen, aber dann dieses Gefühl kam wieder, wo in dem Augenblick, wo ich, ja, jetzt gehst du wieder irgendwas, es stoppt mich. Eine Kraft stoppt mich. Ich komme an diese Menschen, ich komme an jeden Menschen ran, aber an diese Christen komme ich nicht ran. Auf jeden Fall. Und dann bin ich wieder in meine Zelle nach dem ersten Meeting und dann habe ich überlegt, wie besiegst du deinen Feind? Mit seinen eigenen Waffen. Jo, dann habe ich das in die Hand genommen. Aber ich habe es anders gelesen als sie. Ich habe von vorne angefangen. Erste Seite habe ich es. Eins für eins habe ich studiert, gelesen. Und nur, aber damals am Anfang habe ich das nur gelesen, um sie am nächsten Freitag anzugreifen. Ich wollte sie nur angreifen. Und dann hatte ich in einem, nach ein paar Wochen, habe ich dann ein Thema, es war wieder so ein Meeting und einer hat das Wort gehabt und hat gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass es in allen Religionen Menschenopfer gab, aber in unserer Religion gab es noch nie. Jetzt habe ich dich, du Heide, habe ich gesagt. Jetzt habe ich dich erwischt. Hast du doch irgendwo was gelesen? Da habe ich zurückgeblättert und der König oder Richter Jephthah heißt der, ne? Der kennt die Geschichte, wo er in den Krieg zieht gegen die Philister und obwohl Gott gar nicht dieses Gebet von ihm haben wollte, hat er gesagt, ich werde dir das, wenn du mir diesen Schlachtmorgen gibst, werde ich dir das Erste, das mir zu entgegenkommt von meinem Haus, dir als Opfer darbringen. Und er hat ihm das gegeben. Und wer kam? Die einzige Tochter. Und ich gehe darauf nicht ein, ihr könnt das selber nachlesen. Aber jetzt habe ich dich, habe ich gedacht. Nächsten Freitag, ungeduldig habe ich auf den nächsten Freitag gewartet, habe ich die Bibel in meine Hand genommen, diese Stellen notiert und trotzdem noch auf den Zettel aufgeschrieben. Was machst du jetzt? Gehst du rein, packst du die Bibel und beim Reingehen auf seinen Kopf draufhauen? Oder das war so. Und kommst du rein, wieder diese Versammlung, die Verrückten, die mit Gott reden. Ich nähere mich an ihn ran, da kommt schon wieder dieses Gefühl. Ich komme nicht an ihn ran, was passiert mit mir? Aber ich bin ja der Rebell, was mache ich? Okay, dann setze ich mich direkt gegenüber vor ihm hin und... Aber beim Vorbeigehen habe ich ihm noch den Zettel gedrückt mit den Versen und wartete noch so. Ich habe dich jetzt erwischt. Und er liest, statt irgendwie danach irgendwie so in sich einzusacken oder wieso habe ich nur das so letzte Woche geredet. Er steht auf und sagt, diese Woche, ich entschuldige mich meine Geschwister, diese Woche habe ich nicht das Wort, aber letzte Woche habe ich eine Predigt gehalten hier und ich möchte mich bei euch allen entschuldigen für die Wörter, die ich gesagt habe. Mit allem Demut. Er ist einfach in dem Augenblick so demütig gewesen. Wie kann er demütig sein? Er muss doch irgendwie in den Grund und Boden sich geben. Aber er hat sich einfach entschuldigt und hat gesagt, ein Bruder unter uns hat mich des Besseren gelehrt. Ein Bruder hat uns das, aber... Naja, auf jeden Fall... So hat es dann angefangen, ich bin mit dieser Situation nicht klar geworden, wieder hoch in meine Zelle, Einschluss, 7 Uhr. Okay, dann habe ich mal diese Bibel in die Hand genommen. Ich habe gesagt, was bist du überhaupt hier? Also, Gott, du kannst doch keinen Sohn haben, oder wie geht das? Und diesmal habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, um zu verstehen. Ich habe es gelesen, viele Sachen sind logisch, viele Sachen sind anormal. Also für mein Verständnis damals, Allah kann keinen Sohn haben, es geht nicht. Wer bin ich denn, das zu behaupten? Ich verstehe es ja nicht. Ich konnte es damals nicht verstehen. Auf jeden Fall. Dann habe ich lange Zeit in der Bibel meine Zeit verbracht und ab und zu kamen Tage, wo ich die Bibel genommen habe, in die Ecke geworfen. Da lag sie ein paar Tage, habe ich den Koran wieder hingenommen. kommt nichts rüber. Dann habe ich Buddhismus ein bisschen gelesen, habe ich da ein bisschen gelesen, dort ein bisschen. Hat mich alles nicht erfüllt, aber meine Augen gehen wieder in die Ecke, in diese Bibel. Es lässt mich einfach nicht los. Ich habe gelesen, okay, habe ich gesagt. Ich habe mit Jesus angefangen, mit Gott habe ich, mit Allah habe ich angefangen zu reden. Ich bin ja eh im Knast, im schlimmsten Knast Deutschland. Was stört es, wenn ich da schreie oder in der Zelle? Habe ich geschrien, okay, habe ich gesagt. Allah habe ich gesagt. Wenn das der Weg ist und dieser Jesus die Wahrheit ist, dann schick mir einen von den Papas, abwertend für Pastoren und Älteste, schick mir einen, der an der Zellentüre war noch so eine Klappe, wo wir das Essen oder was weiß ich noch bekommen. Dann schick mir einen, der für eine halbe Stunde auf meine Fragen antwortet, habe ich gesagt. Und dann warte ich und schaue die Tür an, die Klappe an, geht nicht auf. Nächsten Tag wieder das gleiche Gebet. Eine Woche wieder das gleiche Gebet. Wie Abraham in Bezug auf Sodom und Gomorra mit dem Herrn feilscht, von 50 auf 10 geht es darunter. Von halben Stunde bin ich zum Schluss bis 5 Minuten. Die Zellentüre geht nicht auf. Und dann war ich sowas von sauer. Ich war so sauer, bin auf mein Bett hochgegangen und damals haben wir ihn auch noch trainiert. Der Körper sah aus und was weiß ich, die Fäuste, die haust ja in alle Wände. Und habe ich gesagt, okay, Gott, habe ich gesagt, okay, Allah. Wenn das stimmt und du machst mir die Tür nicht auf und schickst mir diesen Papas nicht rein, der mir auf meine Fragen die Antwort schenkt, dann habe ich gesagt, aber wirklich geschrien. Die Nachbarzellen haben gesagt, Duran, du Irre, jetzt gib endlich Ruhe, wir wollen schlafen. Hat mich aber nicht interessiert. Habe ich gesagt, dann komm, habe ich gesagt, und antworte du auf meine Fragen. Kaum das letzte Wort aus meinem Mund raus, ich habe doch Gott herausgefordert. Wenn es ihn nicht gibt, dann wird er auch nicht kommen. Wenn es ihn gibt, dann muss er kommen. Wer bin ich denn? Der kleine Wurm fordert den Riesen raus. Von meinem Finger ging ein Feuer über meinen Körper, innen drin, äußerlich, ich bin einfach auf meinem Bett abgesackt. Was ist mit mir los? Was war das? Ich beginne zu weinen, Tränen. Ich weine, aber über eine halbe, dreiviertel Stunde, ich habe nur noch geweint. Diese Wärme, diese Hitze in mir. Ich kann es mit Worten nicht begreifen. Eine Liebe. Ich hatte nicht mal davon geträumt, einen Bruchteil davon zu bekommen, von dem, was ich da bekommen habe in dem Augenblick. Nach einer Zeit eine Stimme in mir, du hast mich gerufen, hier bin ich. Und dann habe ich gedacht, ich drehe ganz durch. Ich habe gedacht, ich bin verrückt jetzt. Jetzt. Wir haben ja auch die Gummizelle im Knast und da tun sie ab und zu mit diesem weißen Ding da rein und da habe ich gesagt, die nehmen mich jetzt. Jetzt ist es ganz vorbei. Jetzt komme ich gar nicht mehr raus. Und dann, ich frage etwas. Nee, vorher, da war 1. Korinther 14, habe ich gelesen, 1 und 2. Da steht, bittet um die Gabe der Sprachen in Zungen und um die Gabe der Prophetie. Dachte ich, was ist das, Prophetie? Ich soll darum bitten. 1. Korinther 12, 31 steht, strebet nach den größeren Gaben, steht da drin. Und dann im 1. Korinther 14, ein bisschen weiter hinten, steht noch einmal, strebet nach den größeren Gaben. Okay, habe ich gesagt, Herr, ich möchte das haben, ich weiß nicht, was das ist, aber ich bitte dich darum. Und keine paar Minuten oder ein Tag vorbei, es passieren merkwürdige Sachen. Ich komme mir vor wie in so einem, wir kennen doch die Science-Fiction-Filme, in so einem, du bist wie im Film, das stimmt doch nicht. Ich bin jetzt wirklich verrückt. Ich kriege Stimmen in meinen Kopf, das, was ich frage, bekomme ich als Antwort zurück und dann spricht da jemand mit mir. Ich habe gesagt, jetzt ist es aus. Und ich hatte nicht so wie ihr diesen Glück damals, dass da ein Pastor, dein Ältester an der Seite ist, wo du hingehen kannst. Hör mal, was ist da los? Jetzt erklär mir mal ein bisschen. Den Glück hatte ich auch nicht. Und die Bärbel, die hätte dann gesagt, jetzt haben wir ihn ganz verloren vielleicht. Und ich bin Gott so dankbar für diesen Tag. Ich bin Gott so dankbar. Einmal in der Türkei, also ab diesem Tag hat der Herr mich dann in seine Lehre genommen. die Bibel, er hat nur gesagt, aufschlagen. Okay, aufgeschlagen. Okay, dann versuche ich zu lesen, zum Beispiel das Evangelium des Lukas, die erste Seite. Sintemal sich viele unterwunden haben, Bericht zu geben, geht meine Augen wieder an den Anfang. Ich kann nicht weiterlesen. Aber wieso passiert das jetzt? Okay, sintemal sich, geht es wieder nach vorne. Er hat mir jedes einzelne Wort so in mein Herz und in meine Seele geschrieben, dass ich gedacht habe, was passiert hier? Ich musste verstehen, das, was ich gelesen habe. Der Heilige Geist hat mir so sich selber in meinen Verstand, wie es auch im Prophet Joel steht, in den letzten Tagen werde ich meinen Geist in sie gießen und meine Gesetze in ihre Herzen schreiben. Das ist passiert, regelrecht passiert. Er hat mich ausgebildet und danach hat mich der Herr im Knast in den Mission geschickt, wo auch Pfarrer und Missionare gar nicht rankommen können. Er sagt einmal, zum Beispiel ganz kurz, einmal sagt er, morgen früh gehst du in eine Zelle, die ich im dritten Flügel habe, und du wirst, der hat gerade für mich gebetet, und du wirst hingehen und ihm das, wie ich es dir beigebracht habe, deine Hände wirst du auf seinen Kopf legen, ihn salben, und dieses Gebet, das ich dir dann in dem Augenblick geben werde, sollst du beten. Habe ich gesagt, Herr, ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Er sagt, doch, du wirst gehen. Ich habe gesagt, ich gehe nicht. Was ist, wenn es ein Irrer ist, der ich bin im schlimmsten Knast Deutschlands. Herr, das ist, Prominenz ist hier. Vom Schlechten gesehen, die Prominenz ist im Bruchsal. Bis am frühen Morgen hatte ich einen Kampf und, naja, wer verliert? Das war ich. Ich war jeden frühen Morgen beim Aufschluss, beim Frühstückszeit, haben wir eine halbe Stunde Zeit, da können wir dann jedes die Zellen besuchen von dem anderen. Und ich bin in den dritten Flügel, wie gesagt, glaube ich 15 oder 16 Zellentüren so, 16 gegenüber, drei Stockwerke. Bei der achten Tür sagt er, stopp, anklopfen. Okay, stopp ich. Ich klopfe an, von drin kommt eine Stimme. Ja, wer ist es? Ich mache die Tür auf. Wirklich ein Koloss, ein deutscher Skinhead, glaube ich, war er, mit so eine Glatze, tätowiert im ganzen Körper, mit so einem Körper, wirklich ein Kopf größer als ich, schaut er mich an und sagt, was willst du, Türke? Ich? Der Herr Jesus hat mich geschickt. Diese Nacht hast du ein ganz besonderes Gebet zu ihm gemacht und er möchte das und er hat mich geschickt, dich zu salben. Du hast doch gebetet die Nacht. Kaum ist das letzte Wort aus meinem Munde heraus. Wisst ihr, was passiert ist? Dieser Riesenkoloss mitten in der Zelle sackt vor meinen Augen voll ab und fängt an, geht in Tränen über. Er weint und weint. Ich gehe rein, salbe ihn und ich spüre auch den Heiligen Geist, wie es von dieser Kraft, von wie Jesus bei dieser blutflüssigen Frau, oder wie das heißt, wie er sagt, die Kraft entschwindet von mir. Genauso habe ich das gespürt, wie der Geist Gottes in diesen Mann gegangen ist und er den Segen empfangen hat in dem Augenblick. Hat er gesagt, danach nicht viel geredet. So, jetzt kannst du wieder in deine Zelle gehen. Das war mein erstes Erlebnis in meiner Mission im Gefängnis. Ich könnte weiterreden. Das war ja nur das Stück, wo ich zu Jesus gekommen bin, das erste, wo ich ihn herausgefordert habe. Er mich gelehrt hat durch seinen Heiligen Geist, den ersten Missionssatz. Und von dort bis zu heute könnte ich Bücher nach Bücher schreiben. Von den Wundern, die unser Herr, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, Israels, mit uns tut. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch Mut machen. Viele, habe ich festgestellt in den letzten Jahren, sie gehen in gewisse Missions, da kommt ein Missionar, da kommt der Reinhard Bonke, der Bruder, der Estenbruder. Kennt ihr ihn? Ja. Der kommt, da muss ich hin, vielleicht wird er mir die Hände auflegen und dann wird es wieder mit mir besser und Wunder passieren. Nein, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren. Gott wird das nicht zulassen. Ihr braucht gar nicht warten auf einen Riesenmissionar oder auf einen Superhelden, der wunderbar mit dem, das sind Soldaten Gottes, die machen das. Die sind aber ihre Apostelgeschichte durchgegangen und Gott gebraucht sie. Aber wartet nicht darauf. Wenn ihr getauft seid, wenn ihr getauft seid und den Heiligen Geist empfangen habt, möchte unser Herr mit euch ein Buch schreiben. Mit jedem Einzelnen von euch möchte er ein Buch schreiben. Er möchte, dass wir die Apostelgeschichte nicht lesen. Und noch etwas. Dieses Buch, ich weiß nicht, Jochen, gib mir mal das andere, was habe ich das da eingetragen, wie man die Bibel lesen sollte. Habe ich bei meinen, ich habe nie persönliche Bücher, weil ich die, immer eine hatte ich gehabt und danach kam die Situation, der Herr hat gesagt, verschenken. Schon wieder, okay. Ja, die Apostelgeschichte, die Bibel, ich Duran sage, testet alles, was ich hier euch sage heute. Testet alles, was ich sage, aber nehmt das Gute an. Die Bibel, hört auf zu lesen, liest die Bibel nicht. Die Bibel nicht lesen. Okay, die Bibel sollt ihr nicht lesen. Esst die Bibel. Esst einfach diese Schriften. Das ist das Wort Gottes. Das ist Jesus, ist das. Hört auf, die Bibel zu lesen. Hört auf, es als ein Roman zu sehen. Gott ist real. Jesus ist real. Der Geist Gottes ist in mir. Liest es nicht. Ach, Ältester, ich habe meinen Dienst getan. Ich habe diese Stellen gelesen. Warum machst du es für den Ältesten? Mach es doch für dich. Mach es für dich. Lies es für dich. Schau nicht auf deinen Nächsten. Schau nicht, dass du auf die Straße gehst und missionierst. Jesus liebt euch mit dieser Bibel in der Hand. Missioniert erstmal an euch selbst. Redet Jesus nicht. Lebt Jesus. Jesus ist real. Es tut mir leid für meinen Ton. Weiß mich zurecht, du bist Ältester. Aber der Herr gibt mir jetzt einen Gedankengang. Ein Testimony. Wie heißt es auf Deutsch? Testimony? Zeugnis. Die letzten 2 Jahre war ich in der Türkei. Wir haben die Range aufgegeben. Der Herr hat eine neue Tür aufgemacht und ich dachte, mit meiner Frau Christine, wir haben noch 3 Kinder, wir gehen jetzt nach Deutschland und ja, es hat alles geklappt. Ich habe sie nach Deutschland geschickt, wann war das, Bärbel? 2015?
2015 November. Nee, im September, wann hast du angerufen?
Meine 18. ja?
Ich kann zurück, ich kann Visum beantragen.
Ja. 2 Monate später, das war der 1.3. oder so, 2015 kann ich ganz legal meine Unterlagen vorbereiten in den deutschen Konsulat, kriege ich Visum, weil das ist ja verjährt, 20 Jahre vorbei, die Strafe ist vorbei. Okay, dann habe ich der Tina gesagt, dann gehst du schon mal vor, was sie dann auch getan hat, der Herr durch seine wunderbare Hand hat sie meine Familie geführt, in eine wunderbare Gemeinde jetzt reingesteckt und ich dachte, 2-3 Monate später habe ich mein Visum, ich kann gehen. War aber nicht der Fall. Ich habe kein Visum gekriegt. Weil der Herr hat gesagt, ich brauche dich noch 2 Jahre hier. 2 Jahre. Ohne Familie. Ohne Frau, ohne Kinder. Aber ich weiß ja, warum das alles passiert. Das war nicht das Konsulat. Das waren nicht die Menschen an der Bürokratie. Das ist der Herr. Er lässt mich nicht gehen. Er macht mir die Tür nicht auf. Auf jeden Fall. Das letzte 1 Jahr, danke Herr, dass du es mir wieder gegeben hast, ich habe einen Menschen gesalbt, durfte salben, habe ich ein Zeugnis gegeben für 11, 12 Personen, Moslems, und einer davon steht auf und geht in die Ecke, schaut mich von dieser Seite an, steht auf wieder und geht. Was erzählt denn dieser Mann? Er redet mit Gott. Okay. Und dann, Versammlung war zu Ende, kommt er zu mir. Ich schaue ihn einfach nur an. Bist du bereit, habe ich gesagt. Hat er so gemacht. Okay, danach war die Versammlung wieder vorbei. Nächste Woche hat mich der Herr wieder zu dieser Gemeinde geschickt. Er kam wieder, schaut mich an und schaut mich an. Und ganz zum Schluss, nachdem die Versammlung zu Ende ist, kommt er zu mir und der Geist Gottes ist da. Du verstehst ihn, der ist so real. Ich weiß, was er will, was in ihm vorgeht. Ich habe ihn nur gefragt, bist du bereit? Er hat gesagt, ja. Ich kenne ihn nicht. Er kennt mich nicht. Habe ich zum zweiten Mal gefragt, bist du bereit? Sagt er. Bist du bereit? Ein drittes Mal habe ich ihn gefragt. Sagt er, ja, ich bin bereit. Dann knie dich vor Jesus nieder und ich werde dich salben, habe ich gesagt. Er schaut mich an. Die Bewegung von ihm, der ist geführt worden, beugt sich nieder, kniet vor Jesus, ich salbe ihn ein und ich weiß, dass da was passiert ist. Und dann steht er auf und geht und 3 Tage später kommt er zu mir und sagt, Jesus hat mich zu dir geschickt. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, aber es ist was passiert. Und ich soll dir was sagen. Ich bin auf meinem Boot, damals habe ich in meinem Boot gelebt, ich soll dir was sagen. Sag mal, habe ich gesagt. Ich selber war geschockt irgendwo, was ist jetzt passiert? Sagt er, ich soll dir von Jesus etwas sagen. Bitte schön, habe ich gesagt. Der Herr Jesus liebt dich, hat er gesagt. Und dann kamen bei mir schon die ersten Tränen, weil das ja so geistig rüberkam. Habe ich gesagt, dann tu mir einen Gefallen, sag dem Herrn, ich weiß, er hört zu, aber dass ich ihn auch liebe. Ja, und er hat so eine starke Prophetie gekriegt. Ab diesem Tag, das war das vor 13, 14 Monaten, hat der Herr uns in der Türkei so gebraucht, unabhängig von anderen Gemeinden, 1:1 hat er uns gebraucht, bei so vielen Menschen, die nach Jesus aus waren. Ob es Moslems waren, ob es andere Denominationen waren. Ich kann mich erinnern, in einem Haushalt zu sein, 35 Menschen knien vor mir nieder, 2, 3, 4 Familien. Und ich werde geführt in diesem Buch vor den radikalen Moslems, wo keiner reinkommen kann. Und ganz zum Schluss, ein paar Leute waren da, die mich attackieren wollen natürlich. Und ich sage euch eins, die Frauen in der Gruppe haben diese Männer, die mich attackiert haben, zum Schweigen gebracht. Ihr seid ruhig, wir wollen diesen Mann anhören. Und dann waren sie so vor ihm. Du musst nur das Wort reden. Mehr brauchst du nicht, weil Gott sorgt dafür. Zum Punkt zurück. In Istanbul waren wir. Da hatte ich noch eine Wohnung, wo ich dann Menschen besucht habe. Und Versammlungen hatten wir da gemacht. Eines Abends haben wir gebetet mit Bülent. Ach so, der Bülent, der sich hingekniet hat. Ich sage euch eins, seine Knie, entschuldige Älteste, dass ich meine Schuhe jetzt da drauf tue, gingen nicht mehr als so viel zurück. Ging nicht. Er kann sein Knie nicht weiter runterbringen als nur so, also so, weiter kommt es nicht. Weil er Platins hat im Schienbein. Er hatte einen Unfall und dann sein ganzes Schienbein voll mit Platins. Und seit diesem Tag kann er seinen Fuß nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht. Aber ab dem Augenblick sagt er, Duran habe ich, sagt er. Wo du gesagt hast, ich soll mich hinknien, dachte ich. Ich konnte gar nicht viel denken. Ich bin einfach vor, habe mich hingekniet und ich war unten. Okay, dachte ich, nachdem ich diese Wärme dann da in dem Gebet bekommen habe, mein Gedanke war jetzt das, jetzt hast du dich hingekniet. Hast es geschafft, okay. Wie kommst du jetzt wieder hoch? Und dann, nachdem das Amen in Jesus Christus Namen Amen kam, sagte ich, durch eine Kraft bin ich auf einmal auf den Beinen gewesen. Und seit diesem Tag hat dieser Junge keine Schmerzen mehr und er arbeitet auf dem Bau und dient mit dem Geld, das er verdient, für Jesus in Istanbul. Dieser Junge hat der Herr mir an meine Seite gegeben. Er steht auf einmal abends bei mir und sagt, lies mal diese Stelle, Duran, sagt er. oder ein Abi. Abi ist ein so für ältere Personen ein Respektart, gibt man noch Abi dazu. Duran Abi, lies mal diese Stelle, sagt er. Herr Jesus sagt, schau mal, sagt er, kannst du das lesen? Ja, erzähl mal, habe ich gesagt. Schau mal, Jesus schickt seinen Apostel, um diesen Füllen und diesen Esel zu holen. Ja, habe ich gesagt. Aber Duran Abi, sagt er, du bist der Esel. Und ich bin der Füllen. Auf dich will er seine Klamotten werfen und auf mir will er reiten. Okay, habe ich gesagt. Okay. Er war in so einem tiefen Geist drin mit dem Herrn. So tief verbunden mit dem Herrn, dass man gar nicht mehr manchmal, sogar ich, der hier wirklich 1:1 ausgebildet bin vom Heiligen Geist, diese erste Liebe hat er. Wie ich damals im Knast auch, wo ich gesagt habe, komm, das ist die erste Liebe. Das hatte dieser Mann. Abends, nach dem Gebet, und ich denke danach, jetzt mal für heute genug, haben wir gebetet, morgen, am frühen Morgen sind wir aufgestanden, sagte Bülent zu mir, Duran Abi, ich hatte einen intensiven Traum. Aber was für ein Traum? Und habe ich gesagt, ja, danach habe ich mich wieder hingekniet und habe gesagt zum Herrn Jesus, wenn dieser Traum von dir war, dann schenke mir bitte auch die Deutung. Und ich glaube, er hat es getan. Okay, ich höre einfach nur zu. Und, habe ich gesagt, diese Nacht haben noch zwei Leute geträumt. Wenn ich diese Träume auch noch höre, dann weiß ich, was der Herr von uns möchte. Kaum das vorbei, seine Mama klingelt, sagt, Bülent, ich hatte einen sehr intensiven Traum. Aha, Mama, okay, erzähl mal. Und gesprochen haben sie gesprochen, aufgelegt. Lange Zeit, Noch einer, hat er gesagt, dann haben wir es zusammen. Keine halbe Stunde vorbei, ein Ältester aus Istanbul, mit dem ich gebetet habe und ihn ermutigt habe, haben durfte zum Ältesten sein dort für dieses Gebiet, hat mich angerufen, hat gesagt, Duran, meine Frau hatte so einen intensiven Traum heute Morgen. Ah, gib mal die Gönnel, habe ich gesagt. Habe ich weitergegeben zu Bülent, haben sie gesprochen. Okay, aufgelegt. Hat er seine Mama angerufen, hat er gesagt, der Bülent, Mama ist bei euch in diesem Hochhaus, ganz unten sind da Syrier. Sagt die Mama, ja. Sind das 3 Personen? Sagt die Mama, ja. Sind es davon 1 Mann und 2 Frauen? Ja, mein Sohn. Okay, ist davon von den Frauen eine todkrank? Sagt die Mama, aber Bülent, woher weißt du das eigentlich? Ist egal, Mama, wir kommen gleich. 3 Stunden später vom europäischen Teil zu einem anderen Teil sind wir gefahren. Was Bülent gesehen hat, 5 Personen waren wir in seinem Traum. Ich, Bülent, Bülents Mama, Bülents Schwester und der älteste Önder. Hat er gesehen, eine Frau, eine syrische Frau, die Krebs im ganzen Körper hat, wie wir beten und der Geist Gottes in dem Augenblick ihr die Strahlung, die Heilung schenkt. Und genau so ist diese Situation passiert. Mein Mund ist übergegangen im Gebet. Es ist übergegangen. Ich hatte die Kontrolle nicht mehr über meinen Mund. Und ich habe gesehen, wie der Geist Gottes durch die Augen von dieser Frau in diesen Tempel, in diesen wunderbar geschaffenen Tempel ging. Okay, kurz und bündig, weil sonst wird es wirklich lang. Ich bin dann mit Bülent weiter zurück zum Tourismusgebiet, wo wir waren, nach Fethiye. Eine Woche, zwei, ich weiß nicht mehr, wie lange das war. Nach diesem Gebet ist diese Frau nochmal zu einem Arzt gegangen, aber zu einer großen Universität. Sie war vorher da, wo sie herkam, in 2 Universitäten und hatte die Unterlagen noch. Weil sie hatte am rechten Brust einen Krebs. Im ersten Stadium waren es 3 Zentimeter. Innerhalb 6 Monaten ist dieser Krebs auf 7,5 Zentimeter hochgewachsen. Linke Brust, voll mit Krebs, verstreut im ganzen Körper. Die Frau, die Ärzte haben zu ihr gesagt, was man jetzt noch machen kann, ist, sie gehen in eine Großstadt wie Ankara oder Istanbul und wenn sie einen guten Arzt finden, mit einer guten OP kann das ein bisschen verlängern. Okay, das hat sie dann gemacht. Sie ist nach Istanbul zu diesem Verwandten und dann dieses Universität, nach diesem Gebet ist sie gegangen. Und dann hatte sie kein Geld und der Herr hat uns wieder von Fethiye mit dem Flugzeug nach Istanbul geschickt. Wir haben die Frau genommen, sind mit ihr dann die Unterlagen. So, zeige ich euch was. Das ist das neue das rauskam. Das war das erste von der Universität in Diyarbakir. Das war das zweite, ich weiß nicht, Mardin oder Diyarbakir, dieses Fortgeschrittene. Und da waren jetzt die neuen. Okay. Ach, nebenbei, ich hatte das vorbereitet. So arbeitet Gott in meinem Leben. Was soll ich machen? Der Arzt, so ein 50, 55 Jahre alter Bruderherz, der seinen Dienst tut. Okay, er macht das auf. Schaut da rein. Macht er da auf. Okay. Schaut er da rein. Aber. Okay. Sein Finger war nur so. Halbe Stunde lang ging das so. Macht er das wieder auf? Finger wieder. Halbe Stunde ging das. Und nach einer Zeit schaut er uns an und sagt, ja, aber was hat diese Frau? Wir ganz ruhig, wir wissen ja, was diese Frau hat, aber Bülent hat gesagt, ja, das steht doch alles drin. Diese Frau hat nichts. Das Einzige, was sie hat, an der rechten Brust, da war irgendwann mal etwas, das in Doktorschrift 7 mal 1,3 Zentimeter lang war. Es vertrocknet ist, das muss aber vor Jahren gewesen sein. Das ist wie diese Cellulitis, oder wie sagt man dazu, das ist vorbei. Ansonsten, die ist kerngesund. Die Ehre gehört unserem Herrn. Denn er möchte euch, applaudiert ihn, er möchte euch jeden Einzelnen gebrauchen. Er möchte Bücher schreiben mit euch. Nur steht auf. Steht auf. In dem, was ihr macht, steht auf. Wagt den Schritt. Geht nicht in dieses, was ich die letzten 2, 3, 4 Monate in Deutschland jetzt gesehen habe, in meiner Arbeit. Hallo, es ist ein System. Ja, wir sollen arbeiten. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, steht in der Bibel. Aber steckt euer Kopf nicht in diesen Sand von Arbeit rein. Arbeit hat seine Zeit, steht in der Bibel. Essen, trinken, Familie hat seine Zeit, Frau, Mann hat seine Zeit, Kinder hat seine Zeit, der Herr hat seine Zeit. Wenn Gott zu euch sagt in dem Augenblick, sprich zu ihm, dann geh nicht erst eine rauchen, was ich früher gemacht habe. Ich habe da erstmal noch eine geraucht. Ja, ich gehe ja hin, Herr, ich weiß. Nein, der wirkt dann danach nicht mehr. Er wirkt erst, wenn du in dem Augenblick, wo das Gedankengang kommt, diesen Schritt machst. Er möchte, dass du diesen Schritt machst. Wenn du Gott erleben möchtest, wenn du Jesus, die Kraft, was haben wir vorhin gelesen? Mach doch mal bitte wieder das Teil da auf. Ich bin kein Computermensch. Matthäus, Markus 16, weil was hat er gesagt? Die Zeichen aber, wer da glaubt und getauft wird. Was sagt er in der Johannes 3, das Gespräch mit Nikodemus? Wer glaubt, also wer getauft, vom Wasser und Geist getauft wird, wer nicht getauft wird, wird nicht in das Reich meines Vaters im Himmel eingehen. Da steht es nicht nur von einer Wassertaufe, da steht es von einer Wassertaufe, von einer Geisttaufe und von einer Feuertaufe. Und wenn wir noch weitergehen, gibt es noch eine Taufe. Aber das braucht Mut, um diese Taufe zu gehen. Das ist die Taufe, die Jesus Christus gegangen ist. Die Kreuzigung ist das. Aber ihr habt Mut. Mit Jesus haben wir Mut. Ich möchte euch bitte, vor allem euch, diese Gemeinde, das ist für mich so besonders, heute hier zu sprechen. Das ist so besonders für mich. Ich gebe Gott die Ehre. Der Herr kennt mein Herz. Und ich danke den Ältesten und Frank, den Menschen, der dieses Mut hatte. Ich kann euch erzählen, diesen Kern, das Frank damals gelegt hat, in diesem Duran. Ich habe vorhin euch gesagt, ich lüge vor Gott nicht. Die Sachen, die ich erlebt habe mit Jesus. Tausende von Menschen haben 1:1 Gespräche von Jesus gehört. Tausende von Menschen haben das Wort Gottes gekriegt. Und viele durften durch diese Hände getauft werden. Wisst ihr, warum das alles passiert ist? Weil ein Frank, der Pastor von der Arche damals, nicht Angst hatte, in dieses Jugendhaus zu gehen und vor diesem Riesen da zu sein. Und hat einfach gesagt,
Jesus liebt dich.
Das war diese Same, das sie heute hier hört. Das war diese Same in Asch in der Gemeinde. Der Älteste, der mit dem Verrückten an der Seite auf ein Blatt Ding geschrieben und dann eins zu eins mich da vorlesen hat. Das waren diese Menschen. Leute, steht bitte auf. Ich bin hier nicht gekommen, schöne Worte zu machen. Bin ich nicht. Ich bin nicht der Mensch dazu. Ich möchte euch nur bitten, egal was für eine Situation ihr seid, steht auf. Wir haben einen lebendigen Gott. Die Zeichen werden euch folgen, sagt unser Herr. Er lügt nicht. Die Bibel ist keine Lüge. In der Bibel gibt es keine Lüge. Gibt es nicht. Die Lüge ist in uns selbst drin. Weil wir uns nicht nach einem Vers hier halten können. Weil dieser Vers so hart ist. Ist das keine Lüge? Ich kann nicht danach leben. Okay, dann sag ich kann nicht danach leben. Aber versucht keine Verse hier rauszuholen. Weil Jesus lügt nicht. Was sagt Jesus? Der Vater der Lügner ist der Teufel. Der Vater der Lügner ist der Teufel. Und mein Vater ist nicht der Teufel. Mein Vater hat Macht und Kraft. Ich habe keine Angst vor Menschen. Ich habe keine Angst vor dunklen Mächten. Wisst ihr warum? Weil in dem Namen Jesus Christus, wisst ihr, wo die in meinem Leben sind? Die sind unter meinen Füßen. Ich habe vor ihnen keine Angst. Die können mir nur diesen Leib nehmen. Aber nicht meinen Geist. Und das nur in der Zeit, wo meine Zeit kommt. Aber nicht vorher. Vorher können sie mich nicht mal anfassen. Gerade im Gegenteil, mit der Vollmacht Jesus habe ich die Vollmacht, jedes einzelne Übel zu binden. In Jesus Christus Namen. Jesus lügt nicht. Die Zeichen aber, die da folgen werden denen, das ist eine alte Übersetzung, ich bin das so gewöhnt, es tut mir leid, die da glauben, sind in meinem Namen werden sie, in meinem Namen werden sie, in meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden. Teufel austreiben, was habe ich vorhin gesagt? Wo ist der Teufel? Unter meinem Fuß. Er hat aber auch seinen Dienst, vergiss das nicht, schimpft nicht auf ihn. Sein Dienst ist uns zu stürzen. Er ist auch ein Geschöpf Gottes. Aber wir haben auch einen Dienst, im Namen Jesus ihm zu widerstehen und ihn zu binden und abzugeben. Jeder soll seine Rolle halten. Schlangen werden sie, Schlangen vertreiben und sie, so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände auflegen. Von wem hat das der Herr? Viele werden vielleicht noch sagen, ich möchte mal, ja, das ist ja damals an die Apostel geschrieben. Das gilt ja für uns heute nicht mehr. Bitte? Ja, ich bin gleich am Ende, das muss ich sagen. Es tut mir leid, ich möchte nicht viele Worte machen, es tut mir sehr leid. Johannes 17, 20, kann das mal einer lesen? Keiner, ihr seid wirklich müde. In dem Gebet, wo Jesus für die Jünger bittet, vor dem Vater, ihr könnt euch an das erinnern, da sagt er, da betet er im Vers 17, 20 auch, ich bitte nicht nur für sie, sondern auch für die durch ich bete nicht nur für sie, sondern auch für alle, die durch ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Das sind wir heute. In Jesus Namen. Bitte steht auf. Vater, wir danken dir für die Worte. Lass es in unsere Herzen und in unsere Seelen gehen. Vater, ich bitte dich um Vergebung, wenn ich die Zeit übersprungen habe, wenn ich Menschen jetzt gerade überrumpelt habe mit dem, was ich sage. Denn du kennst mein Herz, es ist so voll mit dir. Jeder einzelne Knochen ist von dir, Herr. Ich bitte dich, dass du jedes einzelne Teil, das jetzt hier ist, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist und ein Buch schreibst. Schreib mit jedem einzelnen Geschwisterteil, der hier ist. Schreib auch mit denen, die hier sind, aber die noch nicht bei dir sind. Erfülle sie jetzt mit deinem Heiligen Geist, denn du bist der, der getauft mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer. Herr, taufe du jetzt in diesem Augenblick. Ich bringe die Lasten von jedem Geschwisterteil, von uns allen jetzt hier und lege es unter dein Kreuz, Jesus. Alle Lasten, die bewussten und die unbewussten, alle Sünden, die bewussten und die unbewussten, bringe ich jetzt als stellvertretend unter dein Kreuz und bitte dich um Vergebung und weise jeglichen Fluch, das an irgendeinem Geschwisterteil jetzt hier ist, weise ich im Namen des Herrn Jesus Christus, in deinem Namen weise ich es von euch allen, in Jesus Namen, der ich deklariere den Namen des Herrn Jesus Christus, das teure Blut, das er für uns vergossen hat, deklariere ich jetzt über euch und eure Hausvölker. Vater, wir preisen dich, denn du bist ein wunderbarer Vater. Wir preisen dich, denn du bist des Preises würdig. In Jesus Christus Namen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.